Okay. So, nun wollen wir gleich weitermachen. Lass uns miteinander beten, bevor wir weitermachen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater im Himmel, danke, dass du da bist, dass du uns jeden Tag neu schenkst, um mit dir zu leben, um von dir zu lernen. Herr, ich möchte dich einfach bitten jetzt, öffne unsere Herzen, unsere Ohren für dich. Wir wollen von dir lernen, wir wollen dir näher kommen, Herr. Deinen Willen erkennen. Nimm alles von uns, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind jetzt. Sprich zu uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. So. Es gibt Geschichten in der Bibel, die wirklich Mutmacher sind, die uns ermutigen. Wenn du jetzt überlegst, welche Geschichten in der Bibel sind für dich besonders ermutigend? Das frage ich einfach. David und Goliath. Daran habe ich auch gedacht. Ja? Das ist ein ermutigend. Hiob. Okay. Interessant.
Der Noah.
Noah und seine Rettung.
Abraham und Sarah.
Abraham und Sarah sind ermutigend. Es ist. Da ist viel drin, ja.
Daniel.
Daniel, ja, da viel passiert. Jesus und seine Jünger. Ich habe besonders an diese Geschichte gedacht, wo er den Sturm gestillt hat. Das ist auch sehr ermutigend. Oder eben die schöne Geschichte, wie Mose sein Volk durchs Rote Meer zur Rettung geholfen hat, beziehungsweise wie Gott es gemacht hatte. Es gibt einige solche Geschichten. Wenn wir überlegen, dann wird die Liste immer länger, oder? Und so eine Geschichte haben wir heute, glaube ich. Nur wenn wir diese Geschichte, ist wirklich interessant, weil wenn wir die Geschichte oder andere Geschichten näher anschauen, dann manchmal tauchen Fragen auf, die nicht so leicht zu antworten sind, aber die dürfen wir nicht einfach verdrängen. Ich habe lange überlegt, wie ich am besten hier vorgehe. Das ist jetzt in der Apostelgeschichte Kapitel 12 und habe mich entschieden, ich möchte, dass wir einfach gemeinsam die Geschichte lesen. Zuerst auf Deutsch und dann auf Ukrainisch oder Russisch. Und hören, was Gott da getan hat. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Und dann eine Freiwillige auf. Okay. So, Christian.
Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Vier Einheiten zu je vier Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Sofern Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet durch zwei Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken, und sagte: Schnell, steh auf! Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm: Zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinnen, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kam sie zu dem Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft. Als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ruhig zu sein und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort.
Okay. Jetzt eine freiwillige Person. Das ist nicht hier nicht das erste Mal, dass die Gemeinde verfolgt wurde. Wir haben schon in Kapitel 8 gelesen. im ersten Vers, nachdem Stephanus gestorben, gesteinigt wurde, steht, dass Saulus war ganz einverstanden mit der Ermordung von Stephanas. Noch am selben Tag setzte eine große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle verstreuten sich in die Ortschaften der Provinzen in Judäa und Samarien. Außer den Aposteln selbst. Das war eine harte Zeit. Dann wurde Saulus bekehrt. Und nach seiner Rückkehr nach Jerusalem, wo auch ein bisschen Probleme gab da, Saulus musste dann heimlich weg, da war es ruhig. Und dort steht dann in Kapitel 9, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Sie konnten durchatmen. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott. Die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Sie hatten Ruhe. Wir wissen nicht wie lange, aber leider nicht allzu lange anscheinend. Denn Herodes hat entschieden einzugreifen. Dieser Herodes Agrippa, das ist eigentlich der Enkelsohn von dem Herodes, der zur Zeit von der Geburt Jesus gelebt hatte, geherrscht hatte. Er hat den jüdischen Glauben anscheinend ernst genommen. Oder mindestens sich dafür eingesetzt, dass die Juden keine großen Einschränkungen haben. Aber er hatte auch eine Charakterschwäche. Er wollte unbedingt Anerkennung haben. Und wenn er irgendwas tun konnte, um Anerkennung zu bekommen, dann hat er es getan. Und das ist eben hier der Fall. Er hat gesehen, dass es den Juden gefallen hat, dass er Jakobus geschnappt hat und beseitigt hat. Und dann hat er es mit Petrus gemacht, damit er mehr Anerkennung bekommt. Da kam aber das Passafest dazwischen. Und dort steht, eine Sache, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Denn wenn wir Probleme haben, oder wenn wir Unrecht erleiden, was tun wir? Wie reagieren wir? Rufen wir einen Anwalt an? Manchmal. Ja? Suchen wir Leute, die sich auskennen, die vielleicht uns helfen können, dass wieder Recht herrscht? Die Beziehungen haben, Vitamin B, wie man es so schon sagt. Die Christen hier hatten das nicht, oder beziehungsweise die Beziehung, die sie hatten, war ihre Beziehung zum Herrn. Und das haben sie ausgenutzt. Es steht hier, interessanterweise, die Gemeinde betete inständig für ihn zu Gott. Wie stellst du dir das vor, was das heißt, dass sie inständig gebetet haben? Was für ein Bild hast du, wenn du das liest?
Lange Gebetszeiten.
Lange Gebetszeiten. Dass sie alle zusammenkamen. Okay. Steht sogar hier, dass sie es mitten in der Nacht gemacht haben. Das was geschlafen haben sie auch nicht. Sie haben auf jeden Fall gebetet. Da ist ein Bild, wie sie es sich vorgestellt haben, und Gott hat gewirkt. Petrus kam frei. Aber was sie auch interessant finden bei Petrus ist eben, dass ist die Frage eben, was hat er getan, als dieser Engel kam? Er hat geschlafen. Ja? Er hat geschlafen. Ich finde es interessant. Sowieso das Thema Schlafen ist so ein bisschen interessant, ne? Also nicht das Thema selbst, sondern wo Schlafen stattfindet. Wo findest du Schlafen im Neuen Testament? Das ist interessant. Jesus im Boot, hat geschlafen, als der Sturm war. Die Jünger in Gethsemane haben geschlafen, als Jesus gebetet hat. Also, und hier Petrus schläft, während die Gemeinde betet. Stell dir das mal vor. Du wirst verhaftet. Du weißt, es wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Da sind Soldaten links und rechts. Kannst du dann schlafen? Also ich denke, bei mir würden die Gedanken so 180 Grad gehen. Also durchschießen, die Gefühle und alles Mögliche. Fragen, Vorwürfe, was weiß ich noch. Ja? Man fragt sich vielleicht, was man hätte anders machen können, was kommt noch und so weiter. Ich meine, wie hat er es geschafft, einfach Ruhe zu haben in sich, dass er schlafen konnte? Man hätte ein gutes Vorbild, Jesus hat auch geschlafen in einem Sturm. Warum konnte Jesus in einem Sturm schlafen, Ruhe haben, wo die Jünger auch zu sich waren? Wir haben letzten Sonntag, wer da war, kann es vielleicht nicht noch daran erinnern, eine Bibelstelle gelesen. Wisst ihr noch welche? So, sind die froh, die nicht da waren. Das war Psalm 23. Ja. Und da war die Bibelstelle, oder beziehungsweise die Frage, die gestellt wurde damals: Kannst du diese Worte aus ganzem Herzen sagen? Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Können wir diese Worte sagen? Wenn es ist leicht, diese Worte zu sagen, wenn es gut geht. Aber wenn es nicht gut geht. Und das Interessante ist, ich habe gelesen, bei diesem Psalm, die jüdische Gelehrten haben vermutet, dass David diesen Psalm geschrieben hat, nicht, als er auf einer schönen Weide war, wo die Schafe alle ruhig grasen und so weiter, sondern er hat es geschrieben in einer Höhle, wo er vor Saulus versteckt war auf dem Weg. Saulus war dicht auf seinen Fersen. Dort hat er geschrieben diese Worte: Der Herr ist mein Hirte. Das ist eigentlich das ist, wo du diese Worte brauchst. Nicht, wo es alles gut geht. Und so war er, David, dann, wenn das der Fall ist, in einer Situation, wo wirklich die Frage gestellt ist: Ist Gott jetzt in dieser Höhle, da wo ich bin, mein Hirte? Auch dort. Genauso wie Petrus im Gefängnis sitzt zwischen diesen zwei Soldaten und die Frage stellen, die Fragen: Okay, ist Gott hier mein Hirte? Habe ich hier alles, was ich brauche? Mir habe ich keinen Mangel. Ist er da? Und da stellt sich natürlich die Frage in so einer Situation: Ist der Herr nur mein Hirte, wenn es mir gut geht? Wenn alles glatt läuft, wenn all meine Träume wahr werden. Oder ist er gerade dann mein Hirte? Wenn alles dem Anschein nach dem Bach runtergeht, wenn der Arbeitsplatz abgebaut wird, wenn Kinder abhauen, wenn Eltern sich trennen. wenn die Krebsdiagnose kommt, ist er auch dann dein Hirte. Können wir dann sagen, vor der Überzeugung, der Herr ist mein Hirte, dann, mir fehlt es an nichts. Er hat mich in seine Hand, und da ist kein besseren Platz, wo ich sein kann, als dort. Und ich glaube, Petrus hatte einfach über die Jahre gelernt, dass das der Fall ist. Und dass das uns die Gelegenheit gibt, einfach Ruhe zu haben, weil wir wissen, Gott ist Herr, auch in dieser Lage. Egal, wie es ausgeht. Und so, in dieser Nacht schläft er, während die Gemeinde nicht schläft. Ja? Sie sind am Beten. Also ich fand es so ein bisschen fast lustig, ne? Er geht raus und dann geht, okay, wo kann ich denn hingehen, dieses Haus, da sind sie bestimmt. Geht hin, klopft, was passiert? Oh, Petrus steht vor der Tür, oh. Und die glauben es nicht. Kann nicht sein, wir haben noch nicht Amen gesagt, wir müssen erstmal Amen sagen und dann soll das Gebet sich erfüllen, ne? Und das ist eine wunderbare, das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Ich finde es toll. Aber ich habe am Anfang gesagt, es gibt ein paar Fragen, die bei solchen Geschichten auftauchen. Und ich habe, als ich das gelesen habe, vor ein paar Jahren, kam mir eine Frage, die ich zuerst ehrlich gesagt verdrängt habe. Aber immer wieder kam. Und zwar die Frage, was war mit Jakobus? Vers 2 steht, er ließ den Apostel Jakobus mit dem Schwert hinrichten. Warum hat er Petrus gerettet, aber Jakobus nicht? Hat die Gemeinde nicht so intensiv für Jakobus gebetet als für Petrus? War Petrus beliebter und deshalb haben sie sich intensiver für ihn gebetet? Wir lesen in den Evangelien so eine halbe Antwort, vielleicht könnte man sagen, dass Jakobus und Johannes zu Jesus kamen und sie hatten eine Bitte. Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft antrittst. Ne? Und Jesus gibt eine Antwort. Ich weiß nicht, ob sie die Antwort verstanden haben. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und er meinte eben dieses Kelch des Leidens. Und sie haben gesagt, natürlich ja, so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen übermütig vielleicht. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich diesen Kelch trinken. Und hier hat Jakobus diesen Kelch getrunken. Und dann kommt auch noch die Frage, aber Johannes hat noch gelebt, 40, 50 Jahre danach. Warum Jakobus nicht hier, nicht er? Und da hast du immer wieder diese Fragen, wo wir einfach nicht unbedingt eine Antwort haben. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du um mit unerhörten Gebeten? Und wir haben diese tolle Gebete hier gehört und die sind wirklich super. Finde ich toll. Aber wie wir hier sehen, ist es nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Einfach zwei kurze Gedanken, wir wollen nicht zu sehr damit aufhängen halten, weil eigentlich es gibt keine, nicht die Antwort dafür. Aber erstens ist es wichtig zu erkennen, Gott ist Gott. Er ist allmächtig, er ist souverän. Ja, wir haben am Anfang, was haben wir gesungen? Er ist Herr. Er ist Herr. Ja, denk mal, welche Betonung gibst du? Er ist Herr, nicht ich. Er entscheidet, nicht ich. Das ist wichtig. Aber das Zweite, was eben dazu gehört, ist eben, dass wir ganz klar, ganz fest daran halten, Gott ist gut. Gott ist auch gut, wenn ein Mensch umgebracht wird, wie Jakobus. Gott ist auch gut, wenn ein Mensch gerettet wird, wie Petrus. Das ändert nicht an seiner Güte. Das ändert sich nicht. Und wir, wenn wir uns entscheiden, in seine Hand zu geben, das ist eine gute Hand. Und er handelt immer nach dem, was wirklich gut ist und seinem Plan entspricht. Und er hört Gebete. Und das finde ich toll, das haben wir gehört heute. Aber weil er Herrscher ist, hat er die Vollmacht, könnte ich sagen, um zu sagen, nein. Oder zu sagen, noch nicht. Das ist sein Recht als Herrscher. Und dass wir zu ihm kommen dürfen, ist eigentlich ein großes Vorrecht. Und unsere Aufgabe ist, diesen guten Gott einfach zu vertrauen. Unser Leben in seine Hand zu geben. Und mit ihm durchs Leben zu gehen. Ich habe zwei Fragen. Erstens, hat Gott schon mal ganz konkret deine Gebete erhört? Welche? Zweite Frage, hast du schon mal erlebt, dass deine Gebete nicht erhört wurden? Und wie bist du damit umgegangen? Ich hoffe, dass wir beides erlebt haben. Wie gehen wir damit um? Ich möchte heute, dass wir Gruppen bauen und diese Fragen miteinander besprechen. Ja? Habe ich eine Gruppe für die Ukrainer oder zwei eventuell? Für die Deutsche ein oder zwei? Und dann nehmen wir mal 10 Minuten und spreche über diese Fragen. Okay? So, jetzt seid ihr dran. Vielleicht eine Gruppe da, hier, hinten.